Macht das schön? Besser, anders, leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mit Dr. Burkhard Jahn verabredet, um über das Thema Schlafen zu reden. Hallo, Herr Jahn.
Ja, moin, Frau Stoll. Moin, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, über was wir da reden wollen, wie ich schnell einschlafe, wie ich durchschlafe oder über die Dauer des Schlafs. Also ich muss ja sagen, mein Mann regt sich jeden Abend auf, wenn wir ins Bett gehen, ich sage dir noch gute Nacht, puff, weg bin ich. Und er wälzt sich noch hin und her, wie lange er braucht, bis er dann schläft, das weiß ich nicht. Aber er sagt, ich verstehe das nicht. Du sagst gerade noch gute Nacht und zack, weg bist du. Ja, gut, ich müsste vielleicht in der Nacht nochmal raus, wenn ich abends wirklich viel getrunken habe. Das ist dann halt einfach so, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ansonsten, ja, ich bin gespannt, über was wir heute hier reden und was ich vielleicht auch für meinen Mann mitnehmen kann.
Ja, wir können ja mal den Bogen sozusagen ein bisschen zurückspannen. Wir haben ja beim letzten Mal über das Atmen gesprochen und ich hatte ja beim letzten Mal auch erzählt, dass das Atmen etwas ist, was wahnsinnig viel Kraft hat für Gesundheit, für emotionale, für psychoemotionale Ruhe. Ich habe von Resilienz letztes Mal wiederholt gesprochen und ich habe weiterhin gesagt, dass das Thema Atmen in der Öffentlichkeit völlig zu Unrecht kaum beachtet wird. Auch in der Medizin, in der praktischen Medizin eigentlich ein Thema ist, über das praktisch nicht gesprochen wird. Während über das Thema Ernährung ja praktisch ständig gesprochen wird in allen möglichen Medien, ist das Thema Atmen, was eine ähnlich hohe Kraft für Gesundheit oder eben auch wenig Gesundheit hat, ein Thema, über das wenig gesprochen wird. Das Thema Schlaf passt dazu, weil es zwar nicht ganz so stark ein Stiefmütterchen-Dasein führt wie das Thema Atmen, aber auch deutlich weniger präsent ist in der Öffentlichkeit, als ihm eigentlich zukommt. Und es ist ein ähnlich wichtiges Thema für ihre körperliche Gesundheit, für ihre geistige Gesundheit und damit letztendlich im Ganzen für sie. Und ich hatte ja auch wiederholt schon von dem Begriff Langlebigkeit, Longevity habe ich dazu gesagt, gesprochen. Und unter dem Thema der Langlebigkeit, also der Frage, wie kriege ich es hin, in einem möglichst guten Zustand, möglichst alt zu werden, gehört auch, dass ich psychoemotional gesund bin. Denn natürlich altern wir deutlich schneller, wenn wir ständig Stress haben, wenn wir ständig Druck haben und die Psyche sozusagen leidet. Der Mensch besteht ja aus Körper, Geist und Seele. Und wenn die Seele sozusagen im Dauerstress ist, im Dauerdruck ist, dann altern wir natürlich schneller und haben eine gute Chance, früher zu sterben. So, und das Thema Schlaf ist, genau wie das Thema Atmen, ein Thema, was uns eben hilft, körperlich zur Ruhe kommen, eine körperliche Ausgeglichenheit, aber eben auch eine seelische Ausgeglichenheit zu bekommen. Und deswegen reden wir heute darüber. Und Sie, Frau Stoll, haben jetzt ja gerade genau genommen, ja eigentlich ein bisschen den Begriff Schlafhygiene, den haben Sie zwar nicht genannt, aber das ist das, was Sie eigentlich umschrieben haben. Wie kriegt Ihr Mann es hin, eine bessere Schlafhygiene, also eine bessere Schlafregelmäßigkeit zu erzielen? Und das werden wir sicherlich auch mit anschneiden, ja.
Okay, gut. Aber wo starten wir denn dann? Starten wir, dass man vor dem Schlafen bestimmte Rituale pflegen soll, damit man halt auch wieder ein bisschen runterkommt? Kommen wir wieder zu dem Thema Atmen? Oder womit starten wir? Oder starten wir über die Dauer? Obwohl ich finde immer, das ist relativ. Ein Redakteur damals hat mir immer zugesagt, das ist Quatsch, ich brauche nur 5 Stunden. Also ich weiß, er ist auf jeden Fall schon lange Rentner. Er müsste jetzt, glaube ich, irgendwie auch um die 80 sein.
Oder vielleicht tot mittlerweile, weil er zu wenig geschlafen hat.
Nein, ist ja. Er nicht. Aber er hat mir halt, darum, womit starten wir? Starten wir tatsächlich damit,
also, ich nehme das mal auf, habe das jetzt ja gerade so ein bisschen zynisch gesagt oder vielleicht ist er tot. Also dem Redakteur möchte ich spontan widersprechen. 5 Stunden Schlaf ist wenig und ist sicherlich zu wenig. Napoleon soll übrigens, glaube ich, auch 5 Stunden geschlafen haben, aber das ist sicherlich die Ausnahme. Ich würde sagen, es ist zu wenig. Achten Sie darauf, dass Sie auf ungefähr 8 Stunden Schlaf kommen. Aber wir können ja in der Tat mit der Schlafhygiene mal beginnen. Sie hatten ja als Beispiel Ihren Mann genommen. Viele Menschen in unserem Land schlafen ja schlecht. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Sie tun können, um Ihre Schlafqualität zu verbessern. Das erste, ganz banal, gehen Sie immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett. Wir haben einen Rhythmus, wir Menschen haben einen Rhythmus, den kann man übrigens verändern, diesen Rhythmus, und der Körper gewöhnt sich an bestimmte Rhythmen. Und wenn Sie eben heute um 9 ins Bett gehen und morgen gehen Sie um 11 ins Bett und übermorgen vielleicht um 1, dann weiß Ihr Körper, Ihr Organismus, Ihr Stoffwechsel gar nicht, ja, was soll ich denn? Und der ist, wenn Sie heute um 9 ins Bett gehen und gestern sind Sie um 11 im Bett gewesen, dann weiß der Körper heute um 9 gar nicht, dass er jetzt zur Ruhe kommen soll. Deswegen als erster Tipp, wenn Sie so wollen, gewöhnen Sie sich an, immer möglichst ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, dass einfach der Körper, das System darauf eingestellt ist. Und dann sollte, wie gesagt, der Körper, das System darauf eingestellt sein. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, unser System auf den Schlaf vorzubereiten. Und wenn Sie also meinetwegen um 10 ins Bett gehen und bis 9:45 noch am Handy gedaddelt haben und vielleicht 8:45 noch aufregende E-Mails verschickt haben und mit irgendjemandem im E-Mail-Clinch waren, dann sind Sie hochgefahren und dann werden Sie um 10 einfach nicht gut schlafen. Das heißt also, es ist sinnvoll, in den, ja, ich sage jetzt mal 2, meinetwegen auch 3 Stunden, bevor Sie ins Bett gehen, bevor Sie in Schlaf kommen wollen, das System auch so ein bisschen runterzufahren. Und es gibt kluge Leute, die sagen, du solltest abends die letzten 2-3 Stunden, bevor du ins Bett gehst, nicht mehr am Handy arbeiten, nicht mehr am Rechner arbeiten. Aus 2 Gründen. Einmal, weil das etwas ist, was potenziell für Unruhe sorgt. Und zum Zweiten hängt das aber auch mit dem blauen Licht zusammen. Wir werden heute auch über Melatonin sprechen, Schlafhormon Melatonin, was unseren Schlaf steuert. Und dieses blaue Licht blockiert letztendlich die Ausschüttung von Melatonin. Wir brauchen Melatonin, um zu schlafen. Das heißt also, gewöhnen Sie sich einen gewissen Rhythmus, einen Tages- und meinetwegen auch Abend- und Schlafrhythmus an und fahren Sie sich bewusst die Stunden, bevor Sie ins Bett gehen, ein bisschen runter. So, und dann übrigens etwas, was ich seit Jahren mache, wenn ich ins Hotel gehe. Das Erste, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, ist, ich ziehe den Stecker vom Fernseher, weil ja am Fernseher immer dieses rote Licht ist. Also ich will letztendlich keinen Elektrosmog in einem Zimmer haben, in dem ich schlafe. Elektrosmog kommt vom Handy, kommt vom Funkwecker und vom Fernseher. Der Fernseher hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Was mich immer stört, wenn ich ins Hotel gehe, ist ein Fernseher in meinem Zimmer. Das nervt mich. Botschaft sozusagen für Sie. Der Fernseher hat in Ihrem Zimmer nichts zu suchen. Also im Schlafzimmer hat er nichts zu suchen. Wenn Sie einen Fernseher im Schlafzimmer haben, sorry, schmeißen Sie ihn raus. Und wenn Sie Kinder haben mit Fernseher im Schlafzimmer, auch da hat der Fernseher nichts zu suchen im Kinderschlafzimmer, weil das etwas ist, was potenziell den Schlaf beeinträchtigt. Und wie gesagt, Funkwecker und Handy haben im Schlafzimmer auch nichts zu suchen. Stichwort Elektrosmog. So, jetzt haben wir eigentlich eine ganze Menge Dinge besprochen zur Schlafhygiene. Vielleicht noch einen Punkt. Alkohol. Alkohol beeinträchtigt den Schlaf und zwar über 2 Aspekte. Und deswegen ist Alkohol eine ganz schlechte Methode, sich abends runterzufahren. Aber ich habe jetzt einen so einen langen Monolog gehalten, Frau Stoll. Ich mache einfach mal einen Break an der Stelle. Das ist ja, fies, ne?
Nein, ich habe nur tatsächlich an den Wecker gedacht. Da müsste man sich jetzt einen neuen Wecker holen.
Wir haben alte, also sozusagen von der Technik her, alte Wecker im Schlafzimmer. Ich achte da wirklich drauf. Das geht sogar bei uns so weit, wir haben im Wohnzimmer keinen Fernseher stehen. Wir haben sozusagen ein Fernsehzimmer. Und irgendwann ist dieses Fernsehzimmer sozusagen bei uns mal im Haus umgezogen. Und dann war die Frage, ob wir den Fernseher sozusagen, das Fernsehzimmer neben das Schlafzimmer stellen können. Es war eine lange Diskussion. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Am Ende haben wir es so gemacht. Aber auch der Fernseher, das meine ich also wirklich ernst, hat im Schlafzimmer selber nichts zu suchen. Also bei uns ist er jetzt sozusagen ein Raum weiter. Da habe ich dann gesagt, okay, das können wir machen. Aber diese Dinge haben, also Handy, Funkwecker und Fernseher haben im Schlafzimmer nichts zu suchen.
Tatsächlich habe ich an den Wecker gedacht. Und wenn Sie von 8 Stunden sprechen, wie ist das realisierbar? Weil irgendwie möchte man zum Beispiel, jetzt gehe ich halt auch ja wieder von mir aus. Und jetzt möchte ich gar nicht über meine Schichten sprechen, die zum Teil ja auch schon um 4 Uhr beziehungsweise um 5 Uhr anfangen. Wenn ich jetzt meinen ganz normalen Alltag als, sage ich mal, Hausfrau und Mutter sehe, dann stehe ich ja morgens um 6 Uhr auf, damit die Kinder zur Schule kommen. Und ich möchte aber ja abends auch mit meinem Mann ein Programm haben. Also sprich, sonntags gerne Tatort. Das heißt, bis ich dann irgendwann in der Profe bin, ist es ja auch irgendwie 9:45. Und das heißt, da ist schon mal schwer, die 8 Stunden hinzubekommen, geschweige denn 2 Stunden vorher dieses Runterfahren. Könnte da ein Mittagsschlaf helfen, dass ich in Summe auf 8 Stunden komme? Obwohl, den mache ich auch nicht. Aber nur mal als Hilfsmittel. Dann kommt man vielleicht auch auf 8 Stunden. Vielleicht hat Napoleon das auch so gemacht, dass er tagsüber immer zwischendurch so ein Powernapping gemacht hat.
Also zunächst mal machen wir kein Dogma draus. Das Thema Dogma hatten wir ja letztes Mal schon beim Thema Atmen. Dogmen sind immer doof. Ja, also 8 Stunden, wenn ich jetzt 8 Stunden sage, das ist eine Richtgröße, an der ich mich ungefähr orientieren würde. Ich antworte Ihnen gleich noch auf die Frage mit dem Mittagsschlaf, mit dem Powernapping. Vorher würde ich aber gerne mal von Ihnen wissen, wenn Sie sonntagsabends Tatort gucken, wie geht's Ihnen Montagmorgen?
Ja, natürlich bin ich müde, aber ja.
Klar. Ja, also wenn ich gleich eine These aufstelle, bin ich mir sicher, dass viele Hörer spontan sagen werden, ist bei mir nicht so. Aber bei kritischer Selbstbewertung fällt die Antwort vielleicht anders aus. Also, wenn Sie abends Krimi gucken, ja, Ihr Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Film und Realität. Für Ihr Unterbewusstsein ist das Drama. So, und beim Tatort geht es ja immer um Mord und Totschlag. Das ist etwas, was in Ihrem Unterbewusstsein arbeitet. Das fährt Sie massiv hoch. Es gibt einen einzigen Tatort, den ich gucke, das ist der aus Münster. Den finde ich total stark. Also, ich liebe vor allem Börner. Also, wenn der kommt, den gucke ich immer. Und immer, wenn wir den gucken, und das ist ja eigentlich, ist das ja mehr Komik. Eigentlich ist es mehr eine Komödie. Ist ja eigentlich gar kein richtiger Krimi. Aber auch da stirbt ja in aller Regel jemand. Und ich weiß immer, montags morgens bin ich dann nicht so fit, als wenn ich den nicht geguckt habe. Man muss natürlich, Sie haben ja völlig recht, Frau Stoll, wenn Sie sagen, es muss ja irgendwie in den Alltag passen und ein Paar muss natürlich auch irgendwie als Paar funktionieren. Das heißt, man sollte auch irgendwie ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Da muss man irgendwie einen Weg finden. Und wenn der Alltag eben um 6 beginnt morgens, dann können Sie auch schlecht sagen, gestern ist Tatort gekommen und weil ich 8 Stunden schlafe, dann gehe ich, stehe ich eben heute erst um 7 auf, da sagt der Arbeitgeber irgendwann, du hast wohl einen Knall, nicht? Gebe ich dir den Aufpasst. Also diese 8 Stunden, die ich genannt habe, sind ja eine Orientierung. Ich wiederhole mich und man muss es natürlich irgendwie in den Alltag integrieren. Ja, Punkt an sich. Trotzdem erlaube ich mir nochmal darauf hinzuweisen, dass dieser Schlaf oder unser Schlaf eben so elementar wichtig ist für körperliche und geistige Gesundheit und für unser Immunsystem im Übrigen auch. Also Schlaf ist wirklich zentral. Und Sie werden übrigens aus eigener Anschauung wissen, wenn Sie gut geschlafen haben, dann sind sie im Alltag ganz anders drauf. Und wenn sie schlecht geschlafen haben, dann wird der Alltag zur Quälerei. Ja, dann ist jedes Gespräch schwierig. Wenn dann noch ein Stressgespräch kommt, wenn der Chef oder die Chefin ankommt oder die blöde Kollegin um die Ecke kommt, dann haben sie viel, viel leichter wirklich einen Stress, wenn sie nicht ausgeglichen sind. So, also Schlaf ist schon zentral und irgendwie muss jeder, müssen sie oder sollten sie da natürlich einen Mittelweg für sich finden. Jetzt will ich aber noch auf das Powernapping, Sie haben das Powernapping genannt, zurückkommen auf den Mittagsschlaf, finde ich unbedingt gut. Also Mittagsschlaf finde ich unbedingt gut, mache ich selber. Meine Mitarbeiterinnen wissen das auch alle, dass der Doktor muss mittags weg und die wissen auch alle, dass der Doktor mittags ein Nickerchen macht. Also er isst natürlich auch was, er fährt dann nach Hause, isst was und macht dann ein Nickerchen. Aber ich brauche jeden Mittag einen Mittagsschlaf und wenn ich mir da noch einen kleinen Griff in die Historie erlauben darf, Churchill hat während des gesamten Zweiten Weltkrieges, auch während des Luftkampfes um London, immer mittags geschlafen. Also der hat damals schon erkannt, wie wichtig das ist und hat sich noch nicht mal vom Krieg und von den Angriffen auf London davon abbringen lassen, mittags immer zu schlafen, weil der natürlich auch topfit sein musste. So, und insofern ist also der Mittagsschlaf sicherlich gut, halten Sie den ein. Sehen Sie trotzdem zu, dass Sie im Durchschnitt nachts ungefähr 8 Stunden schlafen und wenn Sie von Sonntag bis Donnerstag eben dazu nicht kommen, dann sehen Sie zu, dass Sie vielleicht am Freitag und am Samstag ein bisschen länger schlafen, vielleicht morgens ein bisschen länger schlafen können, dann können Sie es vielleicht wieder rein. Und ich trage immer ein Fitness-Tracker am Armband. Und das ist ein ganz intelligentes Gerät, was unter anderem auch meinen Schlaf misst und auch meinen Schlafbedarf. Und das rechnet mir in der Tat aus, dass ich ungefähr 8 Stunden haben sollte. Und das ermahnt mich auch, dieser Tracker ermahnt mich auch, wenn ich also weniger geschlafen habe. Denn natürlich schlafe auch ich nicht jede Nacht 8 Stunden. Ich muss morgens früh hoch. Bei mir beginnt der Tag 20 nach 5, genau genommen klingelt mein Wecker. Und dieser Tracker ermahnt mich und sagt dann, geh heute Abend früher ins Bett und sieh zu, dass du eben deinen Schlaf reinholst. Also nochmal, Schlaf ist so elementar wichtig für körperliche und geistige Gesundheit und fürs Immunsystem und Sie sollten ihn ja planen, so wie Sie eben planen, mit Ihrem Mann den Tatort zu gucken oder abends gemeinsam essen zu gehen, sollten Sie auch planen, wie Sie es mit dem Schlaf machen.
Zwei Fragen. Erstens, ich habe gehört, Mittagsschlaf bitte nicht länger als 30 Minuten, weil man dann nachher gerädert ist. Und dann hätte ich gerne das Thema Alkohol nochmal aufgegriffen, weil Sie sagen, das stört den Schlaf. Weil ich mal irgendwann auch gehört habe, ach, abends ein Bier, um runterzukommen, das könnte schlaffördernd sein.
Also, wenn Sie mittags sehr lange schlafen, also meinetwegen 1 Stunde oder 2 Stunden, kommen in Tiefschlaf, in absoluten Tiefschlaf. Und im Tiefschlaf kommt der Körper zur Erholung. Es gibt ja unterschiedliche Schlafphasen. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz einführen oder einfügen. Und zwar gibt es 4 Schlafphasen. Eine Einschlafphase, dann den leichten Schlaf, den Tiefschlaf und den Traumschlaf. Diesen Traumschlaf kennen viele unter dem Begriff REM, Rapid Eye Movement. Also da bewegen sich die Augen ganz schnell. Ich bin nun kein Tierarzt, aber wir haben einen Hund zu Hause und der bewegt sich, manchmal im Schlaf. Und das kennen Tierhalter, kennen das sicherlich auch von ihren Tieren. Und ich unterstelle mal, dass das der REM-Schlaf ist, bei dem sich eben nicht nur die Augen bewegen, sondern dann eben auch der ganze Körper. Also die beiden Phasen Tiefschlaf und Traumschlaf, die beleuchten wir mal ganz kurz. Im Tiefschlaf kommt der Körper zur Erholung und im Traumschlaf, also in diesem REM-Schlaf, kommt der Geist zur Erholung. Und wenn Sie mittags sehr lange schlafen, Sie hatten jetzt von 30 Minuten gesprochen, ich kenne da jetzt ehrlich gesagt keine wissenschaftlichen Daten zu. Ich nehme mal diese 30 Minuten auf, von denen Sie gesprochen haben. Wenn Sie mehr als 30 Minuten oder mehr als 45 Minuten schlafen, kommen Sie in eine Tiefschlafphase. Und wenn Sie aus der wieder rauskommen, dann ist der Körper sozusagen in völliger Erschlaffung und auf einmal soll er wieder präsent sein. Und deswegen funktioniert das nicht. Und deswegen sollte dieser Mittagsschlaf in der Tat ein kurzer Schlaf sein, bei dem eben so vor allem der Geist sich so ein bisschen erholt und zur Ruhe kommt. Und bei mir selbst ist das so, ich schlafe mittags immer ungefähr 20 Minuten. Und das ist übrigens ganz witzig, ich brauche da keinen Wecker. Ich muss um 3 wieder in der Praxis sein, ich muss 2:45 das Haus verlassen und haue mich immer kurz vor 2:30 hin, also so 25 nach 2, 25 Minuten nach 2, und Punkt 2:40 bin ich wach. Finde ich immer total spannend. Ich brauche mittags nie einen Wecker.
Das war bei meinem Schwiegervater auch so, tatsächlich. Und auch genau nach der Mittagspause, nach dem Essen, der brauchte auch nie einen Wecker. Okay, gut. Aber
wenn ich da nochmal ganz kurz, das mal ganz kurz vertiefen darf, ist ein Beleg dafür oder ein Zeichen dafür, wie sozusagen unsere Psyche funktioniert. Also man kann sich triggern und ich triggere mich darauf, ganz offensichtlich, 2:40 stehe ich auf oder 2:40 werde ich wach. So, und das Unterbewusstsein hat kapiert, okay, 2:40 ist Wecken angesagt. Und es gibt Leute, die können das in ganz vielen Phasen, es gibt Leute, die brauchen morgens gar keinen Wecker, weil sie die Seele, das Unterbewusstsein getriggert haben, morgens um 6 wachen wir auf. So, und dann ist sozusagen der innere Wecker klingelt dann morgens um 6. So, und bei mir gelingt das eben offensichtlich mittags. Das noch eben nachgeschoben, um nochmal so auf die Kraft der Seele, die Kraft der Psyche, um die nochmal kurz zu beleuchten. Jetzt will ich aber noch die Frage nach dem Alkohol beantworten. Alkohol stimuliert zunächst mal den Parasympathikus. Wir haben ja zwei unbewusste Nervensysteme oder Nervenstränge, wie auch immer. Und zwar einmal den Parasympathikus und den Sympathikus, also unseres unwillkürlichen Nervensystems. Und der Parasympathikus macht alles, was sie so ein bisschen runterfährt. Entspannt, Puls langsam, zur Ruhe kommen, in Entspannung kommen. Und der Sympathikus bewirkt all das, was sie sozusagen in einer Fluchtreaktion brauchen. Macht den Puls schnell, macht Anspannung, macht wach, macht aufmerksam. Und Alkohol aktiviert den Parasympathikus. Und in der Tat, es ist ein bisschen eine Dosierungsfrage. Und wenn Sie, also bei vielen Menschen funktioniert das, wenn Sie eine geringe Menge Alkohol trinken, aktivieren Sie zunächst mal den Parasympathikus und können damit in der Tat ganz gut schlafen. Bei einigen Leuten funktioniert das. Aber bei einer gewissen Alkoholmenge, und die ist eben von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, das kann eben bei dem einen oder anderen auch schon das, sagen wir mal, mehr als halbe Glas Wein sein oder mehr als eine Flasche Bier sein, passiert dann nach ungefähr 2 bis 3 Stunden die Gegenreaktion. Also zunächst mal wird der Parasympathikus aktiviert, sie gehen ins Bett und können super einschlafen. Und ich bin mir sicher, viele werden dann Folgendes kennen, nach 2 bis 3 Stunden werden sie wach und stellen auf einmal auch fest, der Puls ist schnell. Was passiert? Es kommt zur Gegenreaktion des Sympathikus. Ja? Und der Sympathikus fährt dann eben hoch und deswegen ist Alkohol, das ist der eine Grund, warum Alkohol eine schlechte Waffe sozusagen für den Schlaf ist. Zugegebenermaßen, da ist es bei vielen Menschen ein bisschen eine Dosierungsfrage. Es gibt aber einen zweiten Punkt, der gegen den Alkohol spricht. Ich habe ja über die 4 Schlafphasen gesprochen, unter anderem über den Tiefschlaf und den Traumschlaf. Nochmal, im Tiefschlaf kommt der Körper zur Erholung und im Traumschlaf, im REM-Schlaf, kommt der Geist zur Erholung. Und der Alkohol vermindert den Tiefschlaf. Das heißt also, der Körper kommt schlechter zur Erholung. Deswegen ist Alkohol ein schlechter Tipp als Schlafmittel.
Okay. Ha, jetzt komme ich mit einem Mittelchen, was vielleicht den Schlaf fördert. Und zwar warme Milch mit Honig. Ha, was halten Sie davon? Also anstelle des Bieres trinke ich dann abends warme Milch mit Honig, wenn ich Probleme habe mit dem Einschlafen.
Ja, wenn das bei jemandem funktioniert, ist das eine gute Idee. Durch den Honig passiert tatsächlich was. Und zwar wird das Serotonin besser ins Gehirn transportiert. Und das Serotonin ist die Vorstufe von Melatonin. Schlafhormon Melatonin, über das ich ja vorhin schon mal kurz gesprochen habe. Und unser Schlaf wird gesteuert durch dieses Schlafhormon Melatonin. Und das Melatonin ist im Übrigen auch etwas, was Sie einnehmen können. Also wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass es doch vielen Menschen schwerfällt, gut zu schlafen. Und es gibt zwei Substanzen, mit denen man wirklich guten Gewissens arbeiten kann, um den Schlaf zu befördern. Sie hatten ja beim letzten Mal, Frau Stoll, auch bemängelt, dass wir beim Thema Atmen gar nicht über Mikronährstoffe gesprochen haben. Heute tun wir das. Über zwei Substanzen sprechen wir. Und zwar zunächst mal über das Melatonin, Schlafhormon Melatonin. Da muss man allerdings ein bisschen was beachten. Sie kriegen heute Melatonin in jeder Apotheke auf dem Krabbeltresen. Also wenn Sie in die Apotheke reinkommen, ist da ja mal vorne so ein Tresen. Und da sind diese Melatonin-Sprays und so weiter. Und die funktionieren oft nicht. Und zwar deswegen, weil das schnell wirksame Melatoninpräparate sind, die sehr schnell anfluten und auch ebenso schnell wieder abfluten. Die helfen beim Einschlafen. Aber die meisten Menschen haben keine Probleme mit dem Einschlafen, sondern mit dem Durchschlafen. Melatonin ist eine gute Idee, zumindest auch eine sehr sympathische Substanz, ist auch eine entzündungshemmende Substanz. Also Melatonin kann man wirklich guten Gewissens einnehmen. Fragen Sie bitte Ihren Apotheker nach einer retardierten Form, also einer Form, die verzögert freigesetzt wird. Denn Sie brauchen das Melatonin, ich habe von 8 Stunden Schlaf gesprochen, ja über 8 Stunden. Und wenn das nur flott anflutet und eben so flott wieder abflutet, also meinetwegen nach einer Stunde weg ist, dann nutzt Ihnen das nichts fürs Durchschlafen. Also Melatonin, Punkt 1. Gute Substanz, fragen Sie den Apotheker bitte nach einem Melatoninpräparat, das verzögert freigesetzt wird. Und eine zweite hilfreiche Substanz ist Magnesium. Über Magnesium haben wir auch schon, also mindestens einmal gesprochen, wiederholt gesprochen, meine ich. Magnesium ist etwas, was entspannt, was auch die Muskulatur entspannt. Und wenn Sie Magnesium einnehmen, ist es vielleicht eine gute Idee, Ihr Magnesiumpräparat abends einzunehmen. 450 Milligramm Magnesiumcitrat zum Beispiel ist etwas, was auch unterstützend mithilft.
2 Punkte. Stimmt, ich hatte beim Atmen kritisiert, dass wir einfach nur durch unser eigenes Zutun den Puls und alles kontrollieren können.
Nur ist gut, ne? Also daran sieht man genau, wie stark das System Mensch ist, ja, wie stark unser Unterbewusstsein ist.
Ja, das stimmt. Sie haben erzählt, warum es wichtig ist, dass wir darauf achten sollten, 8 Stunden Schlaf zu bekommen, um einfach auch den Tag gut zu überstehen. Ja, ich glaube, Schlafmangel, das ist auch durchaus eine Folter. Eine Foltermethode. Gibt es Leute, die nicht schlafen?
Ja, in der Tat, auf die Frage war ich natürlich jetzt nicht vorbereitet, aber ich meine, die machen das so, dass sie bewusst, also ich habe ja von diesen 4 Schlafphasen gesprochen. Und zwar immer dann, wenn eben sozusagen diese beiden Erholungsphasen beginnen. Im Übrigen, diese Schlafphasen laufen immer wieder nachts ab. Und zwar ungefähr 4 bis 7 Mal. Man wacht ja auch immer mal nachts auf. So diese 4 Schlafphasen brauchen ungefähr 90 bis 120 Minuten. Dann wachen wir auf und dann beginnen die sozusagen wieder. Und bei diesen Foltermethoden ist das, meine ich so, dass sobald sozusagen die Tiefschlafphase beginnt, die Leute aufgeweckt werden. Klar, damit, also ich unterstelle sogar mal, dass man damit Menschen umbringen kann. Habe ich jetzt keine Daten zu, aber bin ich mir relativ sicher, dass das funktioniert, klar.
Aber wir wollen niemanden umbringen. Wir wollen die Leute glücklich machen. Wir wollen ihnen helfen. Wir wollen, dass sie gut schlafen, dass sie ihr Immunsystem stärken. Herr Jan, ich würde sagen, unsere Schlaffolge ist rum. Ah! Machen wir jetzt nächste Woche die Fettleber?
Genau, also Sie haben eigentlich gerade ja einen schönen Ausgang gefunden, haben gesagt, wir wollen über positive Dinge reden und über die schönen Dinge des Lebens und das Leben soll ja auch schön sein. Und wenn man dann am Ende noch lange lebt, ich habe ja den Begriff der Langlebigkeit jetzt wiederholt verwendet, dann ist das ja eigentlich ein wunderbarer Ausblick. Aber beim nächsten Mal müssen wir leider über ein trauriges Thema sprechen, weil es einfach so elementar wichtig ist, weil es praktisch ein Volkssyndrom, eine Volkskrankheit ist, nämlich die Fettleber. Und ich verrate auch jetzt schon mal, dass wir nächstes Mal nicht über Mikronährstoffe sprechen werden, aber die Fettleber ist unser Thema und sie ist einfach elementar wichtig. Und ich werde Ihnen sicherlich erzählen, was Sie gegen Fettleber machen können, sollten Sie schon eine haben. Und das ist gar nicht so ganz unwahrscheinlich, dass einige unserer Hörer eine haben, weil sie weit, weit, weit verbreitet ist. Also das ist unser Thema beim nächsten Mal. Kein fröhliches Thema, aber ein spannendes und ein wichtiges Thema.
Ja, und vielleicht können wir es dann ja auch, sage ich mal, positiv, was heißt verpacken. Aber ich denke, Sie werden irgendwas wieder aus dem Hut zaubern. Machen Sie dies, nehmen Sie das und dann ist die Fettleber demnächst auch passiert. Also von daher, ich freue mich. Ich sage erstmal vielen Dank bis hierhin und bis demnächst.
Genau, bis demnächst. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vergessen Sie nicht, uns zu bewerten und uns zu abonnieren. Und wenn Sie möchten, können Sie mir auch gerne auf Instagram folgen. Auch da schreibe ich hin und wieder Tipps zum Thema Gesundheit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und traut euch, schreibt uns, meldet euch. Bis dahin. Tschüss.